Der Predigtext heute Abend steht in Römer 8, Vers 31 bis 39. Paulus schreibt: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Grundthese von Paulus steht gleich am Anfang dieses Abschnitts. Die Grundthese heißt: Gott ist auf unserer Seite, ist auf ihrer, auf meiner Seite. Und die Begründung folgt gleich danach. Wenn Gott dazu bereit ist, das Wertvollste, was er hat, nämlich seinen Sohn Jesus herzugeben für uns, dann kümmert er sich doch auch in all den anderen Belangen um uns. Ich denke, dass das nachvollziehbar ist, dass es logisch ist, wenn Gott seinen einzigen Sohn hergibt, dann möchte er das Beste für uns. Denn die Kinder sind auch bei uns Menschen das Wertvollste, was wir haben. Und wenn der Vater im Himmel sagt, ich lasse Jesus, meinen Sohn, los, ich gebe ihn sogar in den Tod, dann will er das Beste für uns und setzt alles dafür ein, dass es uns gut geht. Und das Ganze gilt dann in all den Herausforderungen des Lebens, in die wir hineingestellt sind. Das Leben ist nämlich nicht so, dass es uns immer den Eindruck vermittelt, dass das stimmt, dass Gott auf unserer Seite ist, sondern es gibt immer wieder Höhen und Tiefen. Und in den Tiefen kommt wahrscheinlich bei fast jedem Christen dann mal die Frage auf, ja, wie ist es jetzt? Meint Gott wirklich gut mit mir, mit meinem Leben? Und der Paulus, der erläutert das Ganze anhand von drei verschiedenen Herausforderungen, die man als Christ haben kann. Und ich möchte die Herausforderungen heute Abend ein bisschen durchgehen und ein paar Gedanken dazu sagen. Die drei Herausforderungen, die wir haben, ist das erste, die Beschuldigungen gegen uns als Christen. Das nächste ist die Gefahr der Verdammungen. Und das dritte dann die Gefahr der Scheidungen. Scheidung jetzt nicht bei der Ehe, sondern die Scheidung von Jesus und von seiner Liebe. Ich beginne mit dem ersten, mit den Beschuldigungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich als Christen beschuldigt fühlen von anderen Menschen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo zumindest das Christentum vielen Beschuldigungen ausgesetzt ist. So im gesellschaftspolitischen Diskurs gibt es durchaus Leute, die sagen, schau dir das doch an mit dem Christentum, da ist so viel schiefgelaufen, mit dem Kolonialismus und den Kreuzzügen. Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass in jeder Religion und so auch im Christentum eigentlich ein großer Unfug und ein großer Unfriede drinsteckt? Das ist so die Kritik auch von denen wie dem Engländer Dawkins oder so, die dann radikal sagen, das ganze Elend dieser Welt hängt immer mit der Religion zusammen. Und diese Beschuldigung, die wird dann nicht nur gegen den Islam vorgebracht, sondern auch gegen die Christen gewendet. Solche Beschuldigungen gibt es wahrscheinlich auch im persönlichen Bereich. Ich denke, das hat ein bisschen nachgelassen, aber als ich angefangen habe im Vikariat, da gab es immer wieder Leute, vor allem Ältere. Wenn ich die besucht habe, dann haben die zu mir gesagt, guck dir die Kirchgänger an, die rennen immer in die Kirche und in Wirklichkeit sind sie ganz schlimm. Also so außen hui, innen pfui oder so. Und ich bin anders. Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich verhalte mich ganz toll. Wie gesagt, es hat meinem Eindruck nach nachgelassen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es heute bewusstere Entscheidung ist, in einen Gottesdienst zu gehen, wie noch vor 15 Jahren zum Beispiel. Aber dahinter steckt ja die Beschuldigung gegen Christen, dass die Leute sagen, die Christen, die schwätzen fromm raus und reden immer von der Liebe Gottes, aber in Wirklichkeit, wenn es dann drauf ankommt, sind sie unbarmherziger und härter und gemeiner wie die anderen. Wie kann man mit solchen Beschuldigungen umgehen, sowohl in der Gesellschaft als auch persönlich? Ich denke, eine Lösung ist, dass man sich verteidigt und dass man sagt, jetzt hör mal her, das mache ich richtig und das tue ich besser wie die andere und das Christentum ist eine bessere Religion wie andere. Das ist schon eine Möglichkeit, so vorzugehen, aber der Paulus wählt einen ganz anderen Lösungsansatz. Er sagt nämlich, Gott ist hier, der gerecht macht. Das ist sehr interessant. Das ist seine Antwort auf alle Beschuldigungen gegen uns Christen. Er sagt, wenn ihr als Christen beschuldigt werdet, weil ihr euch nicht korrekt verhaltet, wenn man sagt, ihr redet immer nur und tut nichts, wenn man euren Glauben und euer Vertrauen lächerlich macht und in Frage stellt, dann braucht euch das nicht irre machen lassen, weil das entscheidende Urteil, das fällt Gott über euch und nicht ihr selber. Und Gott ist in seinem Sohn Jesus der, der uns gerecht macht. Und ich denke, dass das die bessere Argumentationsweise ist, auch anderen gegenüber, dass wir nicht sagen, wir verteidigen uns und beweisen, dass wir doch ganz toll sind und nicht so schlimm, wie alle denken, sondern dass wir sagen, es kann sein, dass Christen viele Fehler machen, auch dass ich als Einzelner Fehler mache. Aber mein Vorteil gegenüber allen anderen ist, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich es Gott beweise, sondern dass er mich in Jesus gerecht macht. Das ist das Schönste, was wir als Christen eigentlich weiterzugeben haben, dass Gott uns gerecht macht und dass er sagt, obwohl du so viel Fehler hast, sehe ich dich mit Liebe an und möchte, dass du in der Beziehung mit mir lebst. Eine Sache, die wäre vielleicht doch noch wichtig, dass wir nämlich auch bereit sind, als Christen Schuld zuzugeben. Das ist oft ein besonders gutes Zeugnis für den Glauben, wenn wir sagen können, da habe ich was falsch gemacht, eigentlich will das Jesus anders, aber er vergibt mir und er schenkt mir den neuen Anfang. Also das ist der erste Themenbereich, Beschuldigungen, wenn wir als Christen beschuldigt werden, dass wir dann darauf hinweisen, dass Gott uns gerecht macht und dass wir nicht in eine Verteidigungshaltung hineingehen müssen. Dann kommt das Nächste. Was gefährdet uns noch? Was sind noch Dinge, die uns vielleicht verzweifeln lassen? Stichwort heißt Verdammungen. Ich weiß nicht, Verdammungen, das ist vielleicht so ein bisschen eine Geschichte von früher. Heute kommt es nicht mehr so oft vor. Was ist damit gemeint? Der Vorwurf der Synagoge gegenüber den Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, war oft, wenn ihr da hingeht, dann kommt ihr in die Hölle. Ihr werdet nicht gerettet und werdet nicht in der Ewigkeit bei Gott sein. Und auch die Römer um die christliche Gemeinde herum waren wahrscheinlich der Meinung, dass die Christen irgendwie deshalb auf dem falschen Weg sind, weil sie nicht mehr bereit sind, den Göttern Opfer zu bringen. Die Vorstellung der Römer war ja zumindest derer, die das geglaubt haben, das haben übrigens auch nicht alle geglaubt damals, aber die es geglaubt haben, haben ja gesagt, wir müssen den Göttern irgendwelche Gaben bringen und dann geht es uns gut, dann haben wir Erfolg, dann breitet sich das Römische Reich aus und man hat persönliches Glück. Und dann auch der Vorwurf, ihr setzt das aufs Spiel, ihr Christen, indem ihr euch verweigert, den Göttern die Opfer zu bringen, die sie eigentlich wollen. Ich denke, wenn man es auf unsere Zeit überträgt, ist das ein etwas anders gelagerter Vorwurf. Der Vorwurf heute an Christen könnte lauten, das mit dem Himmel und mit Gott und dass er einen Sohn hat, das ist doch alles Quark. Vielleicht sind es spannende Mythen oder Märchen, da sind tolle Musikstücke und Kunstwerke draus entstanden, wenn man an Johann Sebastian Bach denkt oder andere. Aber letztlich ist es doch alles Humbug. Das ist bestimmt eine Haltung, die heute viele einnehmen. vielleicht so christliche Kultur, ist okay, aber da steckt doch nichts dahinter, da ist doch kein lebendiger Gott mit drin. Und dann ist auch wieder interessant, wie der Paulus auf diese Verdammung oder auf diese Kritik am Glauben reagiert. Er sagt nämlich, wendet euren Blick weg von den Vorwürfen und von den Verdammungen hin zu dem entscheidenden Ereignis im Leben Jesu. Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt, so betont der Paulus. Das sind die Argumente gegen die Verdammungen und gegen den Vorwurf, dass es alles Unsinn wäre mit dem Glauben an Jesus. Das können Argumente in der Diskussion sein, wenn wir mit jemandem streiten, der Jesus und den christlichen Glauben in Frage stellt, dass wir sagen, es gibt viele Quellen, die zum Beispiel das leere Grab bezeugen. Es gibt Hinweise außerhalb der Bibel, zum Beispiel bei dem Geschichtsschreiber Josephus, der was über Jesus und den christlichen Glauben schreibt. Und das andere wäre dann über die Diskussion, wo man Argumente sammeln kann für die Auferstehung und für das, was in Jesus passiert ist, hinaus, geht es auch um uns selber, dass nämlich, wenn bei uns der Zweifel nagt, stimmt es überhaupt, dass dann Paulus uns zuspricht und sagt, ihr habt einen Fürsprecher beim Vater. Das heißt, wir haben einen direkten Draht in den Himmel, wir haben die Möglichkeit, unser Herz auszuschütten und alles Jesus hinzulegen und ihn auch zu bitten, dass er unseren Zweifel überwindet und uns ganz neuen Mut gibt. Das ist also nach den Beschuldigungen der zweite Bereich, Verdammungen, der Glaube wird lächerlich gemacht. Wir haben den direkten Draht in den Himmel, wir haben einen Fürsprecher, Jesus selber, der uns beim Vater vertritt und neue Zuversicht gibt. Und dann kommt der dritte Bereich, der ist erschreckend aktuell. Paulus nennt bei dem Stichwort, was kann uns von der Liebe Christi scheiden? 7 Dinge, die heute alle noch vorkommen und alle noch aktuell sind. Ich nenne sie mal, so wie es in der Lutherbibel steht, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert. Es gab bestimmt auch Zeiten, wo man gesagt hat, das liegt nur in der Vergangenheit, das, was die Christen gefährdet. Aber wenn man sich heute überlegt, das Stichwort des Schwertes, dass heute wieder Verrückte auftreten beim Islamischen Staat, die Menschen köpfen, das hätte man eigentlich für überwunden gehalten, aber es ist aktuell. Wenn man sich überlegt, wie die Gefahr aktuell ist, auch in unserem Land gibt es viele Leute, die haben Angst vor Anschlägen. Was für eine Angst müssen die Christen in diesen Ländern haben, wo Verfolgung herrscht? Oder vielleicht auch die christlichen Flüchtlinge, die in der Minderheit sind und in ihren Heimen wieder bedroht. Auch die anderen Dinge sind nicht überwunden. Blöße, das meint sowas wie Obdachlosigkeit, dass ich nicht mal die Möglichkeit habe, ordentliche Kleidung zu bekommen, ein Dach über dem Kopf. Hunger, auch weiterhin ein Problem in der Welt. Verfolgung. Und dann vielleicht die Dinge, die auch unsere eigene Psyche, unsere Seele betreffen, Angst und Trübsal. Auch wenn es den meisten von uns nach außen hin gesehen ja gut geht und wir nicht die Probleme haben, die andere Christen auf dieser Welt haben, ist es doch so, dass viele Angst haben vielleicht vor einer Untersuchung, die im nächsten Jahr ansteht. Oder Trübsal, altmodisches Wort, das sind letztlich Depressionen, dass man niedergeschlagen ist, keine Hoffnung mehr hat, dass man eigentlich gar nicht mehr den Mut hat zu leben. Und all diese Dinge, wieder im Persönlichen, in Bezug auf die eigene Seele und auch in Bezug auf die politische Situation für die Christen, all diese Dinge, behauptet jetzt der Paulus, können uns nicht von der Liebe Christi scheiden. Das finde ich eine sehr starke Geschichte, auch eine starke Formulierung. Weil das Schwert zum Beispiel, das beendet unser Leben. Und dann zu behaupten, trotzdem bleibt die Liebe Christi. Man kann wahrscheinlich nur Menschen fragen, die in so einer Situation waren, der Verfolgung oder vielleicht auch persönlich der Depression, wie sie das da erlebt haben, ob die Liebe Christi sie da getragen hat. Es gibt zumindest Zeugnisse von Leuten, die weiter von der Liebe Christi dann getragen waren. Interessant in der Bibel wäre zum Beispiel auch der Stephanus, der in der Steinigung noch beten kann und bereit ist, sich da an Jesus zu wenden. Diese Einstellung, dass die Liebe Gottes in Jesus größer ist wie alles, was uns bedroht von außen her, die macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir als Christen wissen, dass wir auf die Ewigkeit beim himmlischen Vater zugehen. Wenn wir der Meinung sind, der christliche Glaube ist so eine ethische Überzeugung oder irgendwie so eine Art Way of Life und nach dem Tod ist es aus, da kommt nichts, dann macht diese Argumentation von Paulus keinen Sinn. Es ist die Vorstellung, dass wir hier in der Welt sind, in der Fremde, weiterhin Gefahren ausgesetzt und dann aber nach und dem Tod hier und nach dem Leben hier bei Gott sind und dass dort wir am Ziel angekommen sind und dass uns dort die Liebe Jesu empfängt. Das ist seine Grundüberzeugung. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass wir das wieder lernen, dass unsere Heimat im Himmel ist und dass uns das Beste noch bevorsteht. Und wenn man von dem her kommt, dann muss man eigentlich eher so sagen, die einen sind in der Ewigkeit angekommen und die anderen, mit denen hat Gott hier noch was vor. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung für uns Christen, dass wir sagen, wenn Gott uns hier Zeit schenkt, noch ein weiteres Jahr, egal wie alt wir sind, dann will er auch was mit uns. Und sagt er nicht, das ist Zufall und er soll die Zeit vertun oder irgendwas machen, sondern hat er was mit uns vor. Ich denke, dass das eine gute Art ist, ins neue Jahr zu gehen, zu sagen, Gott schenkt uns noch einmal ein neues Jahr und er möchte auch, dass wir in diesem Jahr als seine Kinder leben und er möchte mit uns was erreichen in der Welt. Er möchte, dass wir andere Menschen von Jesus erzählen, dass wir anderen Gutes tun und dass wir nicht einfach die Zeit vertun. Heute Abend jetzt an Silvester, da hat man vielleicht auch als Christ mal die Möglichkeit, die Zeit ein bisschen zu vertun und gemütliche Käsefondue zu essen oder Kracher loszulassen. Aber wenn man dann vielleicht nach der Feier, wenn man morgen dann gut ausgeschlafen hat und wieder fit ist, sich das klar macht, Gott schenkt mir Zeit, damit ich sie für sein Reich einsetze, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Perspektive für das neue Jahr. Amen.